Hallo liebe Leute, willkommen einmal mehr zu Stoner Frank und Frei hier auf Nuviso. Heute die letzte Sendung, die ich in diesem Jahr 2019 aufzeichne. Und deswegen auch ein paar besinnliche Gedanken hier am Anfang. Und wollen wir erstmal für eine richtige Atmosphäre hier schaffen. Weihnachtszeit, zünden wir uns ein Lichtlein an. Und wie es hier in Mitteldeutschland schon üblich ist, zünde ich jetzt auch mal so ein Räucherkerzchen an. Ich mag das auch ganz gerne hier. So ein kleines Räucherkerzchen. Das kennen wahrscheinlich viele von euch gar nicht. Ich weiß, also ich kannte das auch nicht, bevor ich hier nach Sachsen gekommen bin. So kleine Duftkerzchen sind das hier. Und die zünden wir dann einfach an. Und dann gibt es halt aus dem Erzgebirge diese ganzen Holzsachen. So Rachermandel heißen die hier. Und mir haben sie hier den alten Opa hingestellt. Weiß nicht, was das zu sagen hat. Ja. Egal. So, bauen wir den hier auf. So, jetzt können wir hier schon ein bisschen mitrauchen. Ja, schön, dass ihr nochmal eingeschaltet habt. Letzte Sendung dieses Jahr. Und deswegen lasst mich am Anfang noch ein paar persönliche Worte sagen. Es war wieder ein intensives Jahr hier für mich bei Nuviso. Ich habe wahrscheinlich so viel gemacht hier wie noch nie zuvor. Und war ein ganz schöner Pace auch dieses Jahr. Aber großartig. Also ich sage das keineswegs, um mich zu beschweren, sondern das ist auch ein Weg, den ich da vorangehe. Und auch gemeinsam mit euch pusht mich das auch, meinen Weg vorwärts zu gehen. Und es gab so viel Resonanz auch von euch wieder dieses Jahr. Leute schreiben richtig viele Kommentare, es entstehen Diskussionen. Ganz viele Menschen schreiben mich auch an und da kommt so viel Feedback. Und das gibt mir ein gutes Gefühl. Nicht alles ist auch nur positiv, muss auch nicht sein. Sondern für mich ist eigentlich schon, habe ich so das Gefühl, ich habe schon was erreicht, wenn etwas in Bewegung gerät. Ja? Und wenn es manchmal auch einfach nur Gedankenanstöße sind. Manchmal auch, und ich nutze das auch als Stilmittel, auch manchmal vielleicht mal was Provokantes sagen, so um Leute aus ihrer mentalen Komfortzone rauszuholen. Und ja, da ist auf jeden Fall einiges in Bewegung und das freut mich sehr. Und mein Dank möchte ich jetzt auch an alle sagen, die mich, meine Arbeit und unsere Arbeit hier bei Nuviso unterstützen. Es gibt so viele Leute, die mir auch Sachen zuschicken. Mein Dank an Leute, die mir Geschenke schicken. Es ist wirklich erstaunlich, was für gute Leute auch in unserer Zuhörerschaft sind. Ich kriege ständig auch Bücher zugeschickt. Manchmal sind es Bücher, die Leute selber geschrieben haben. Hey, wow, Respekt an der Stelle. Und allein das, das tut mir gut, wenn so kreative Köpfe, die selber kluge, wichtige Bücher schreiben, ein Stück weit Inspiration hier aus dieser Sendung ziehen. Hey, wow, das ehrt mich schon sehr. Also wirklich echt mein Dank an euch allen. Lasst uns diesen Schwung auch mitnehmen ins neue Jahr. Es geht ohne euch nicht. Also es ist ganz klar, ohne euch würde ich nicht permanent diese Themen so intensiv recherchieren, wie ich es mache. Für mich selber würde ich auch recherchieren, aber vielleicht auch in einem anderen, in einem anderen Tempo auch, ja, in einem anderen Umfang. Und gleichzeitig auch danke an alle, die uns unsere Arbeit wirklich unterstützen. Wir sind nach wie vor ein Sender, wir arbeiten ohne Werbung, wir haben keinen großen Sponsor. Was wir brauchen, sind euch. Es geht nicht anders. Und dieses Jahr war ja auch bestimmt durchaus davon, von einem Wechsel auch in dieser Internetwelt. Ich habe das auch schon im Jahresrückblick angesprochen. Die Parameter verschieben sich ein bisschen. Und umso wichtiger ist es, dass wir euch haben, diesen Zuspruch, weil sonst könnten wir das nicht machen. Weder könnten wir das dann finanziell stemmen, weil es muss alles auch irgendwo bezahlt werden, unsere Rechnungen hier und so weiter. Noch könnten wir es ideell stemmen. Also wenn da nicht so viel Rückhalt wäre, dann würde uns vielleicht auch so die Motivation irgendwann ausgehen oder so. Keine Ahnung, aber so fühlen wir uns hier bei Nuviso auf einem guten Kurs. Und ja, ich hoffe, das wird im nächsten Jahr weiter sein. Also echt von meiner Seite aus, wow, danke für eure Unterstützung, für euer Feedback, für diese Energie. Ja. So, und jetzt wollen wir heute natürlich auch dort wieder in ein Thema reingehen. Inhalte sind ganz wichtig und ich möchte auch jetzt nicht hier die ganze Zeit euch langweilen. Übrigens, schwurbeln, ja. Ich glaube, die Julia hat es im Jahresrückblick angesprochen. Das ist auch so ein komischer Kampfbegriff, der jetzt gebracht wird. Weißt du, so, was uns im alternativen Medien immer rübergebracht wird, hey, die schwurbeln immer nur. Das will ich nicht machen. Manchmal komme ich vielleicht auch ins Daherreden, aber meine Intention ist immer, wenn ihr mich hier seht, dann möchte ich euch auch einen Inhalt bieten, auch einen Content. Ja. Und auch heute ist es wieder so. Und jetzt zum Jahresende dachte ich, wäre es mal schön, vielleicht mal wieder ein bisschen was Positiveres zu bringen. Denn es ist ja viele Themen, die wir hier in dieser Sendung behandeln, haben ja schon auch einen düsteren Aspekt. Ich sage das aber auch nie, um irgendwie Leuten Angst zu machen, sondern ja, aus Sicht des Heilers, du musst auch die hässlichen Dinge anschauen damit, und die erkennen, damit man es dann besser machen kann. Also ohne geht's nicht. Aber heute zum Jahresabschluss habe ich mal echt ein positives Thema. Und zwar möchte ich ein bisschen anknüpfen an etwas, was ich in der letzten Zeit auch stark verfolgt habe, nämlich diese Geschichte von Darwinismus. Und ich hatte euch das ja so dargestellt, der Darwinismus ist wie so eine Art Ersatzreligion, ein Gegennarrativ zu dem Christentum, oder überhaupt zu den religiösen Geschichten. So. Und ich habe euch ja schon versucht klarzumachen, dass diese beiden aus meiner Sicht nicht hinhauen. Ne? Und heute möchte ich dem mal was entgegenstellen. Nein, das ist schon wieder falsch ausgedrückt. Siehst du, so leicht fällt man in diese Denkmuster rein. Was ich heute machen will, ist, ich möchte nicht was entgegenstellen. Weil letztens, hier, die Darwinisten haben auch schon eben der Kirche was entgegengestellt. Und dann kommt man immer wieder rein in diese Modelldinger. Nein, das möchte ich gar nicht. Sondern was ich heute machen möchte, ich möchte übers Leben reden. Über Natur, Mensch, Erde. Und einfach ein paar Beispiele aufzeigen, wo aus meiner Sicht deutlich wird, wie beseelt eigentlich diese Welt ist, wie diese Welt voller Intelligenz ist, voller Erhabenheit auch. Und etwas größer als jetzt, wie das im Darwinismus dargestellt wird, alles ist nur Zufall und alles ist so, ja, halt, also so reiner Materialismus. Und deswegen ist es nichts entgegenstellen, sondern ich habe auch kein Modell, sondern ich möchte heute ein paar Beispiele euch bringen, die zeigen, überall ist Intelligenz, überall ist Geist und die Dinge sind verbunden miteinander. Das sind eigentlich die entscheidenden Erkenntnisse, die sind verbunden miteinander. Und mir geht es nicht darum, ein Modell aufzustellen. Ich kann euch auch nicht alles erklären. Ich sage es immer wieder, für mich ist das Leben ist ein Mysterium. Und das ist eher so die Betrachtungsweise, wie so ein Kind sein, fasziniert sein. Hey, boah, guck, hast du das schon angeschaut? Wow. Und da habe ich mal so ein paar Beispiele am Start. Aber wir steigen ein nochmal mit dem Thema Darwinismus. Ich habe es ja gesagt, das ist wie eine Ersatzreligion. Ja, das ist, was es ist. Und habe ich hier euch mal ein Bild mitgebracht. Das hier ist in London. Kennt ihr das? Das ist in London. Da denkt man sich, wow, schöne Kirche, irgendeine bedeutende Kirche in London. Also klassische Kirchenarchitektur. Aber wenn man genauer hinschaut, da fehlt irgendwas. Da ist kein Kreuz drauf. Tatsächlich ist es keine Kirche, sondern das ist die Eingangsfassade von dem Museum of Natural History. Das Museum für Naturgeschichte. Und das ist, wenn du willst, das ist die neue Kirche. Das ist Darwins Tempel. Das ist tatsächlich das Museum in London. Und wenn ihr mal in London seid, versäumt es nicht. Ich war da in diesem Ding noch nicht drin. Ich war erst einmal in London, schon ewig her. Aber wenn ich das nächste Mal, oder wenn ich überhaupt meinen Weg nochmal dahin führe, werde ich das nicht verpassen, dort mal einen Besuch abzustatten. Das ist Darwins Tempel. Das ist die neue Ekklesia, wenn du so willst. Die sozusagen das Alte ersetzt. Und das spiegelt schon die Architektur wider. Ja, das ist auch ein Neubau. Das ist also nicht irgendeine alte Kirche, die man dann übernommen hat, was es auch manchmal gibt. Ich habe euch schon mal erzählt von dem Musée des Arts et Métiers in Paris. Boah, das ist so eine alte Kirche aus der Gotik, was dann so zum Wissenschaftsmuseum geworden ist. Das ist super spannend. Aber das ist hier nicht so. Das ist wirklich, das hat man gebaut für Darwin und für den Darwinismus und für die Natur, Natural History, Naturgeschichte. Ich finde auch das Wort schon so gut, ja, Naturgeschichte, weil ich habe euch das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe früher Geschichte studiert und ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis irgendwann hier mal der Professor zu mir gesagt hat, ja, verstehen Sie denn nicht, Sie studieren hier Geschichtsschreibung, nicht Geschichte. Ah, das Fach heißt Geschichtsschreibung eigentlich. Das habe ich vorher gar nicht kapiert. Ich dachte immer, es geht darum, so Geschichte zu lernen, was war früher, wofür stehen wir jetzt, aber darum geht es gar nicht. Das ist Geschichtsschreibung. Und das hier ist sozusagen Naturgeschichtsschreibung. Das Narrativ, das ist, was es ist, von Anfang an. Und ich habe euch das aufgezeigt hier mit der Lunar Society. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, checkt es aus, woher dieses Narrativ kommt. Und da wird es dann ganz deutlich. Ja. Aber das ist sozusagen ja, die neue Kirche. Das ist Darwins Tempel. Und ich habe mal noch einen Blick aus dem Inneren. Lohnt sich auch, sich das mal von innen anzuschauen. So schaut es von innen aus. Auch von innen, also wie so eine Kirche. Ja. Und was ist da drin? Da sind dann diese, ja, sowas hier, halt Gerippe. Knochen, das ist so das Neue, was wir so anschauen. Ja. Und ich meine, das ist an sich von der Symbolik her, finde ich das schon so krass. Ja, weil es geht ja um das Thema Leben. Ja, Darwinismus beschäftigt sich mit dem Leben. Und es ist die Mechanisierung von Leben. Und ich finde, das wird auch schon deutlich, wenn man sich solche Museen anschaut. Hey, sie studieren das Leben, aber da ist nichts Lebendiges da drin. Da sind nur irgendwelche Gerippe und alte Knochen und alles ist so aufgepiekst. Also mir ist das schon als Kind zugegangen. Das ist irgendwie, was schon unheimlich empfinde. So. Und hier kleine Story. Das Kurioseste von dieser Art Museen, da gibt es ja mehrere auf der Welt, das ist halt das bekannteste in London. Ja. Das ist hier Darwins Main Temple. So, ja. Ein Kurioses, möchte ich euch mal erzählen, habe ich mal in Chile besucht, in Punta Arenas. Das ist die südlichste Großstadt der Welt, schon interessant. Der tiefe Süden, Südamerika. Und dort im Punta Arenas, dort gibt es auch so ein Naturkundemuseum. Und das ist fast noch krasser als dort. Das ist wirklich eine Zeitreise wie ins 19. Jahrhundert rein. Also ich kann jedem empfehlen, solltet ihr jemals euren Fuß nach Punta Arenas im Süden Chiles setzen, besucht dieses Museum. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber wird nur eins geben, so ein Naturkundemuseum in Punta Arenas. Und das ist wirklich wie im 19. Jahrhundert. Also kurios, die Exponate, die dort sind, wie das auch ausgestellt ist. Also das ist wirklich, wenn... Das ist dieses mechanische, rein materialistische Weltbild. Und zum Teil ist es wirklich mehr so ein Horrorkabinett, dieses Museum zu besuchen. Also wirklich kurios und eigenartig. Die haben dann da in irgendwelchen Glasbehältern, wie so große Marmeladengläser sehen die aus, so in Alkohol eingelegt, irgendwelche Missgeburten und deformierte Föten. Also wirklich krasses Zeug. Du latschst da rum und denkst dir, wow. Und das Ganze, wenn du es aber so als Ganzes siehst, und es ging mir damals schon so, ist schon ewig her, dass ich dort war, 90er Jahre war das, sehe ich schon, das ist einfach ein völlig anderer Blick auf Leben, als ich den habe. Was studiert ihr denn da? So wollt ihr Leben studieren, aber was du da rausbekommst, ist nur Materialismus. Du siehst nur die Materie, du siehst nicht die Idee, den Spirit, was Leben bedeutet. Ja. Und ja, klar, jetzt könnte man natürlich sagen, aber das ist ja nicht alles, was sich die Biologen im 19. Jahrhundert beschäftigt haben. Man hat ja dann auch, in der Zeit ging es auch los mit dem Fach der Zoologie. Und natürlich hat man dann, ja, Zoologie, da hat man dann lebendige Tiere, aber das ist doch das Gleiche. Gerade wie es im 19. Jahrhundert ist, mittlerweile hat man ja auch die Zoos verbessert und so weiter, aber das Problem bleibt doch, du hast dort Tiere, die nicht in ihrer natürlichen Umgebung leben. Und dann leben die auch nicht so, wie sie halt in echt sind. Du kannst gerade diesen Spirit von dem Tier, kannst du dort dann gar nicht so erkennen in einem Zoo. So, du kannst wieder nur rein materialistisch es halt anschauen. Ja, so schaut das Fell aus, so sehen die Augen aus oder so. Das beste Beispiel ist, das kennt jeder von uns, wie so eine Raubkatze, so ein Symbol auch von Freiheit und Wildheit, ja, diese Raum braucht, wie die sich da im Zoo verhält. Ja klar, sehe ich dann die Katze und ich kann das vielleicht studieren, irgendwie, wie die sich bewegt, aber erkennst du dann noch den Spirit von der Katze, das, was eine Raubkatze ausmacht, das ist dort gar nicht mehr da. Das heißt, es ist halt irgendwie so, ja, das Studium des Leblosen. Und was man halt nicht erkennt, ist Spirit, Seele oder so. Ja. Das führt uns übrigens auch zum Problem mit den Worten. Ich bin bis heute noch nicht sicher, welche Worte ich eigentlich am besten benutze. Weil all diese Begriffe irgendwie schon immer schon eine Definition haben oder schon irgendwie besetzt sind. Deswegen, ich rede von Seele, ich rede von Spirit. Ich habe ein paar aufgeschrieben hier. Geist, könnte man sagen. Vielleicht ist es auch die Idee, was Gott ist. Also manchmal kann ich auch das Wort benutzen. Oder jetzt in moderneren Worten, Intelligenz, Intelligent Design oder wie es Rupert Sheldrake genannt hat, morphogenetisches Feld. Letztens beschreiben diese Dinge alle das Gleiche aus meiner Sicht. Es geht darum, dass eben Mensch, Leben, Natur, auch diese ganze Erde, dass es nicht einfach nur materialistisch ist, sondern dass es einen Geist gibt, etwas Feinstoffliches. Ja? Auch das ist wieder so ein Wort. Ich bin mir nicht sicher, welches Wort das geeignete ist. Es ist vielleicht auch eine Geschmackssache, deswegen wechsle ich da ein bisschen immer hin und her. Aber was ich heute euch aufzeigen will, ist, dass wir das überall oder in ganz vielen Bereichen sehen können. Ne? Und jetzt verlassen wir mal so dieses leblose 19. Jahrhundert Art Leben zu studieren, wo man die Tiere erstmal tötet, bevor man sie studiert. Weißt du, so irgendwelche Insekten, die mit Nadeln aufgepiekst sind oder all diese Dinge, so ausgestopft alles. Aber ich meine, da siehst du nur eine Seite vom Leben. Ja, schön, da weiß ich mal, wie so ein Vieh ausgesehen hat. Und gab zu schweigen, wie viel auch gehoaxt wurde im 19. Jahrhundert. Piltdown Man und so weiter. Oder eben auch, wo man den Dinosaurier sehen. Da sind auch die krassesten Dinge abgelaufen. Aber jetzt verlassen wir mal eben diese leblose Welt und Wissenschaft und schauen mal, wo wir den Spirit sehen. Und eins der fantastischen Dinge, finde ich, wo man das erkennen kann, ist bei staatenbildenden Insekten. Das sind Blattschneideameisen. Absolut faszinierende Lebewesen. Und ich hatte einmal, habe ich mal einen ganzen Tag wirklich nur damit verbracht, so Blattameisen zu studieren, Blattschneideameisen. Das war in Mexiko. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, an diese Blattschneideameisen, die haben nur von einem einzigen Baum die Blätter geholt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welcher es war. Könnte Eukalyptus gewesen sein, aber ich weiß nicht mehr genau. Aber es spielt jetzt hier keine Rolle. Aber ich habe mich mal einen ganzen Tag lang damit beschäftigt, mit diesen faszinierenden Wesen so. Dort, wo ich das gesehen habe, ich habe dann, also zunächst habe ich einfach nur die Ameisenstraße gesehen. Wow, und schaue ich mir jetzt genau an. Und dann, ja, ich hatte da den Tag Zeit und dann habe ich so verfolgt, wo kommen die eigentlich alle her? Wo ist so der Bau von denen? Und dann auch gemerkt und verfolgt, wo gehen die alle hin. Und das war eine relativ große Entfernung eigentlich von ihrem Bau bis zu diesem Baum. Das waren bestimmt 50, 60 Meter durch Busch, also Dschungel durch. Ja. Und faszinierend, in welchen Mengen die dort eben diese Blätter abschneiden. Was machen die damit? Die bringen die in das Innere von ihrem Bau und dann zerkauen die. Die werden die vielleicht ein bisschen mit ihren Speichelenzymen verarbeiten, die diese Blätter und kommen schlussendlich kommt dann so eine Art Substrat raus. Und mit diesem Substrat, was sie aus den Blättern dort gewinnen, ne, mit denen füttern sie, kultivieren sie wiederum Pilze. Also sie haben im Inneren von ihrem Stamm haben sie eine, sind wie Pilzfarmer. Ja? Und diese Pilze, die braucht es sozusagen als Nahrungsreserve für die, nennt man die dann Maden, die kleinen Ameisen? Ja, wie auch immer halt, also für den Nachwuchs. Der Nachwuchs wird mit diesen Pilzen gefüttert. Ja? Und der Pilz wird kultiviert durch dieses Substrat, was man aus den Blättern von dort bekommt. Ja. Ich meine, was für eine großartige Intelligenz, was für ein großartiges Ganzes. Ja. Und ich meine, die einzelne Ameise, bei der ist es so, ich glaube, da können wir keinen großen Zweifel haben, da sind die kognitiven Fähigkeiten sehr begrenzt. Ja. Und trotzdem, wenn die Ameisen aber sich zusammentun, dann können sie einen großen Plan verfolgen. Und wie soll das funktionieren? Ja, das ist doch faszinierend. Also es zeigt auch, dass eben dort ein Geist dahinter steht, den vielleicht die einzelne Ameise gar nicht, also das trauen wir denn nicht zu. Es ist auch nicht wie bei uns irgendwie, dass da ein großer Chef ist, der das dann alles bestimmt. Tatsächlich haben so die Biologen am Anfang gedacht, naja, die haben da immer eine Königin, so ein zentrales Wesen. Und das ist so, die Königin ist absolut wichtig, wenn die Königin in so einem Staatengebilde, wenn die Königin stirbt, dann ist der Staat verloren, ja. Aber es ist nicht so, dass die Königin jetzt irgendwie der Chef auch ist. Und so wie, das, wie wir unser Leben hier halt konstruieren, da gibt es dann immer irgendwo eine Zentrale, eine Kommandostelle oder sowas. Und von dort laufen dann die Befehle. Weißt du, wie früher der Feldherr, der oben tritt und er gibt dann lauter Befehle. Aber so läuft es nicht bei den Ameisen. Weder die Königin noch die Einzelnen haben diese kognitiven Fähigkeiten. Und dennoch können sie gemeinsam als Ganzes einen perfekten Organismus bilden. Der intelligent ist und der auch immer einzeln ist. Es gibt keinen Ameisenbau, der gleich ist zu einem anderen Ameisenbau. Es ist also auch nicht nur irgendwie nur ein stumpfes, stupides, biologisches Programm, was da abgespult wird, sondern tatsächlich erschaffen die permanent was Neues. Also jeder Ameisenbau ist neu, funktioniert aber perfekt, bis hin zu, dass selbst die Ameisen eben anfangen, Pilze zu kultivieren. Und ich meine, Wie bringt man das in Beziehung zu einer Welt, wo alles nur zufällig passiert und so? Ich meine, die Ameisen können nur leben, weil sie diese Pilze haben. Und das ist nicht zufällig passiert, sondern das ist einfach ihre Lebensvision. So ist wie die Ameisen leben. Ja. Absolut faszinierende Tiere. Was noch spannender wird, was aber auch in dieselbe Richtung geht, weil auch staatenbildende Insekten, da gibt es ganz viele Beispiele, aber wo es fast noch spannender ist als bei den Blattschneiderameisen, die ich halt da mal einen Tag lang angeschaut habe, das ist bei Termiten. Termiten ist was noch abgefahrener, weil die bauen diese großen Bauten. Ne? Termiten gibt es in vielen Kontinenten auf dieser Welt und die Größen sind, glaube ich, so, also die größten Bauten sind so in Australien oder auch in Afrika. Und was bei den Termiten so genial ist, auch hier, kein Bau ist wie der andere. Ja? Das sind alles individuelle Ausdrücke von einer Idee. Und das, auf den ersten Blick denkt man ja, keiner ist wie der andere, es ist ja doch irgendwie alles recht chaotisch und komische Architektur. Aber diese Termitenbauten, die haben eine Perfektion, die ist wirklich atemberaubend. Oft stehen die in trockenen Gebieten und auch in Wüsten und in Gegenden, wo manchmal die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht halt enorm sind. Als Beispiel so in den Hochebenen von Mexiko, dort in der Wüste, da hast du Temperaturunterschiede von Tag und Nacht. Manchmal bis zu 30 Grad Unterschied, manchmal noch mehr. Die Unterschiede zwischen Mittag und mitten in der Nacht. In der Nacht gibt es Frost und tagsüber wird es richtig, richtig heiß. Und die Termiten schaffen es, das Innere von ihrem Bau im Zentrum, die Temperatur konstant zu halten. Mit plus, minus, und das sind glaube ich nur 0,5 Grad, plus, minus. Und sie müssen diese Temperatur konstant halten, damit die Brut auch sicher ist. Wenn es zu heiß wird, nimmt die Brut Schaden, wenn es zu kalt wird, nimmt die Brut Schaden. Und ich meine, allein das muss ich mir mal vorstellen. Du hast also Außenunterschiede von 30 Grad, aber innen schaffen sie es konstant, die Temperatur zu halten. Wie geht das? Es geht mit einem genialen System von Belüftung. Diese Termitenbauten sind wie, die haben zig kleine Kamine drin, so Kamineffekte. Also im Grunde Schächte, Kanäle, die diesen Termitenbau komplett durchziehen. Und je nachdem, wie viele von diesen Kanälen offen sind, desto mehr Durchzug hast du. Und so kannst du die Temperatur regeln. Aber überleg mal, wie viele braucht es dazu? Wie viele solche Kanäle braucht es? Die sind in keinem Bau anders. Also wie die verlaufen, wenn du es anschaust, denkst du, wow, das ist alles nur chaotisch. Aber in sich drin ist es perfekt. Es ist perfekt. Und die einzelne Termite kann ja nicht die kognitive Fähigkeit haben, so ein Masterplan. Oh ja, jetzt müssen wir Kanal 4a bitte zumachen und so. Und dann funkt man das rüber. Das geht nicht. Sondern es funktioniert, weil die Termiten es im Kollektiv sozusagen eine Art Schwarmintelligenz entwickeln. Das ist das Spannende. Und ja klar, jetzt sagen so die Biologen, die würden sagen, naja, aber das, und haben da sehr interessante Dinge auch rausgefunden, wie die miteinander kommunizieren, diese ganzen biochemischen Prozesse mit Pheromonen und so weiter. Das finde ich auch super spannend. Aber was so letztens die Biologie uns da nur zeigt, ist, wie sie kommunizieren. Aber was sie wiederum ausblendet, ist, dass es einen Geist gibt. Ja, sondern sie sagen, wir zeigen doch, wie die kommunizieren miteinander. Aber überleg mal, Kommunikation ohne Inhalt, was wäre das? Ich meine, entscheidend ist doch immer der Geist. Und wie das kommuniziert wird, ist super interessant. Aber aus der Kommunikation selbst kann ja nicht der Plan entstehen. Das wäre wie im Internet auch, sind wir alle verbunden miteinander. Aber wenn wir es dem Zufall überlassen, was würden dann für Messages gehen? Was wären dann für ein Inhalt? Ja? Natürlich ist es der Geist, der sozusagen das Internet füllt. Der menschliche Geist, oft genug auch Ungeist. Aber ihr versteht, was ich meine. Es geht um etwas Feinstoffliches. Ja. Wenn du nur anguckst, wie die Mechanik funktioniert, dann verpasst du doch was. Und ich finde, bei der Termiten wird es so deutlich, wie viel Genialität dort drin steckt, in jedem einzelnen von diesem Bau. Und ich denke, alle sind wir uns einig, die einzelnen Termite, die kann das nicht überblicken. Ja. Und trotzdem funktioniert das rund um die Uhr, jeden Tag, jede Nacht, über zum Teil Jahrzehnte. Manche von diesen Dingern sind richtig alte und vielleicht, ich weiß nicht, wie alt die dann werden. Aber es funktioniert permanent, die Temperatur im Inneren konstant gleich zu halten. Ey, großartig. Großartige Intelligenz. Interessant ist auch, ich habe euch ja auch schon ein paar Mal von Indien erzählt. Und im Süden von Indien ist es auf jeden Fall dort, wo auch der heilige Berg ist, wo ich so lange war, Arunachala, da ist es auf jeden Fall so. Das ist rund um den Berg gibt es auch solche kleinen Naturschreine. Und das sind immer Termitenhügel. Ja, kann man hier ein bisschen erkennen. Das ist ein Termitenbau. Da, wo Termitenbauten sind, da sehen die Inder, die Südinder, dort sehen die eben diesen Geist am Wirken. Deswegen sind so Termitenbauten sind wie Naturheiligtümer. Ganz faszinierend. Und da gibt es ganz viele von diesen kleinen Schreinen. Und viele von denen, die haben auch echt eine Kraft, eine Ausstrahlung, eine Power. Also auch faszinierend, das sind an diesen Naturschreinen, das sind eben nicht die großen Tempel, schön gebaut, auch in Reichtum und Pracht. Das ist nichts, wo irgendwelche Priester oder Brahmanen hier die Hand drüber halten und sagen, wie das hier zu laufen hat. Sondern diese Naturschreine, die haben eine große Bedeutung für die einfachen Menschen, fürs Volk. Vor allem auch für die Frauen. Das ist das Spannende. Also diese kleinen Schreine, die sind fast alle auf der einen oder anderen Art irgendwie Kali gewidmet. Also so der Erdgöttin, Mutter Erde, Mutter Natur ist es letztens. Und ganz oft sind es Frauen dort, die diese Schreine pflegen. Das hat dann auch zu tun vielleicht mit Fruchtbarkeit und Gesundheit von Kindern. Aber das ist, was ich damit sagen will, ist der Mensch, also dort in Südindien, oder ich weiß nicht, ob es überall ist, aber in Südindien ist es auf jeden Fall so, dort erkennen die Menschen, hey, so ein Termitenbau, da ist der Spirit. Versteht ihr? Das ist wie das, was ich euch erklärt habe. So, da ist es geballt drin, diese Idee, der Geist. Und deswegen gefällt mir das, wenn das auch so ein Ort ist, wo man dann auch spirituelle Erkenntnisse ziehen kann oder einfach dieses Gespür dafür bekommt, für diese Kraft. Weil das ist, was Leben ist. Es ist auch Mutter Erde, diese Kraft dort. Ja. In Indien haben die Leute dort intuitiv, wissen die, wow, Termitenbau, das ist was ganz Besonderes. Ja. Schwärme habe ich hier auch noch am Start. Ja. Das ist natürlich auch großartig. Schwärme, Schwarmintelligenz. Ja. Ich meine, allein schon, wie faszinierend das ist. Wir kriegen das ja jedes Jahr mit, auch bei uns im Land, durch die Zugvögel. Ich meine, die legen weite Räume durch. Auch das ist schon super spannend. Wie orientieren die sich überhaupt? Ja? Dinge, das könnten wir als Menschen uns gar nicht vorstellen. Geh jetzt mal los, ohne GPS, ohne Landkarte. Und da kannst du dich gerade grob noch an der Sonne orientieren oder sowas. Ja? Aber es ist Das ist ja schon faszinierend, dieses Orientierungsgefühl, was Zugvögel oder auch andere wandernde Tiere haben. Bei Meerestieren ist es ja ähnlich. Aber ist es nicht faszinierend? Ich meine, die tun sich zusammen, um sozusagen die große Wanderschaft zu machen. Und dass sie wissen, wann sie sich zusammentun, dass sie wissen, wo sie sich treffen, ja? Dass sie dann sich, und das sind immer so ein paar Tage, wo es dann diese großen Schwärme gibt, dass sie sich dann auch irgendwie eintunen ineinander. Irgendwas synchronisiert sich da. So ähnlich würde ich meinen wie bei dem Thema Zwillingsforschung, was wir hier schon mal gemacht haben. Das synchronisiert sich was. Das ist, was wir hier beobachten können. Aus den Individuen wird auf einmal ein Schwarm, der eine Art gemeinsame Intelligenz hat. Und ja, ich weiß natürlich, Biologen machen Versuche, wie man so einen Schwarm auch durcheinander bringen kann. Ja, wenn du jetzt so einen kleinen Maschinen-Robot-Vogel da mitfliegen lässt, kannst du vielleicht den Schwarm beeinflussen. Manipulieren. Ja, kann man. Man hat das mit Fischen auch gemacht. Ich weiß, das geht. Aber das ist ja eher ein Beispiel dafür. Natürlich kannst du solche Dinge manipulieren. Natürlich kannst du Schwärme manipulieren. Natürlich kannst du auch menschliches Zusammenleben manipulieren. Aber was doch spannend ist, dass es eben diese Synchronisation gibt. Dass sie sich zusammentun. Und wenn man sich jetzt überlegt, wenn so einfache Tiere wie Vögel das können, oder vorher jetzt eben diese Insekten und so, wenn Fische das können, können wir Menschen das nicht auch irgendwo? Sind wir Menschen nicht auch, haben wir nicht auch diese Möglichkeiten, uns mal zu synchronisieren? Ohne dass es, wie heute unser modernes Leben oder schon so lange hier das Leben organisiert ist, dass es halt eine Hierarchie gibt und dann kommt Befehlskette von oben nach unten und so wird es und so Rückmeldungen irgendwie und dann wird es wieder analysiert, sondern dass wir intuitiv handeln, aus einem Inneren heraus und dadurch sozusagen in Einklang sind, Harmonie sind mit dem, was ich wieder Geist nenne, dieses Kollektive, das morphogenetische Feld, wie auch immer du es nennen magst. Und tatsächlich ist das doch auch so. Wieder in Indien. In Indien, da haben sie also ganz viele religiöse Feste. Die sind ja dann riesig und kommen Millionen von Menschen hin. Das ist wirklich so. Das größte religiöse Fest der Welt ist die Kumbh Mela, die auch nicht jedes Jahr stattfindet. Das hängt auch mit kosmischen Zyklen nahe statt. Also Astrotheologie, wann die Sterne richtig stehen. Und dann gibt es alle 4 Jahre welche und dann alle 12 Jahre ist eine Mahakumbh Mela, die ist dann noch wichtiger, noch größer. Und da geht es immer letztens darum, den richtig geeigneten kosmischen Augenblick abzupassen, in dem sozusagen alle Sterne günstig stehen, um dann in dem Ganges zu baden. Das ist bei der Kumbh Mela so. Und es gibt noch andere große religiöse Feste. Kumbh Mela war ich selber gar nicht, aber weiß davon. Und was du aber beobachten kannst in Indien, ist, da kommen dann so unfassbare Menschenmengen zusammen. Bei der Kumbh Mela, da sind die Rede von zweistelligen Millionen Zahlen von Leuten. 20, 30, 40 Millionen Menschen, die da hinkommen. Ne? Und egal, wie diese Zahlen sind, also es sind Menschenmassen, die du dir als Europäer kaum vorstellen kannst. Die ist vielleicht sogar richtig, fürchten, das ist so eine Riesenmasse so. Aber das Faszinierende ist, wie diese Massen dann funktionieren in Indien. Denn wenn dann diese religiösen Feste sind und du als Europäer schaust du dir das an und denkst dir, wow, alles steht rum, alles wartet. Millionen von Menschen, ja. Mit einer Geduld, die auch unfassbar ist, aber das haben halt die Inder. Und es dauert ewig lang, nichts passiert. Und dann, ohne dass du irgendwie erkennst, warum, also ohne irgendeinen Anlass, dass du jetzt genau sagst, naja, jetzt ist der Sonnenuntergang oder irgendwas, plötzlich setzt sich diese Masse in Bewegung. Plötzlich ist da eine Dynamik drin. Wie auf, als ob so ein unhörbarer innerer Ruf auf einmal wäre. Plötzlich ist da auf einmal eine Dynamik drin. Das ist wirklich, ich habe das mehrmals beobachtet in Indien, das ist faszinierend. So, da denkst du, woher wissen jetzt die Leute eigentlich, dass es jetzt losgeht? Ich habe nie einen gehört, der da irgendwie mit der Flüstertüte sagt, so, ja, jetzt Leute, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt gehen wir ins Wasser. So, das passiert einfach. Auch wie bei einem großen Schwarm. Und tatsächlich ist es so, die Inder, die können das wesentlich leichter als wir Europäer, weil wir halt viel mehr individualistisch sind, was okay ist, ich stehe auch dafür. Aber die Inder, denen fällt es viel leichter, sich so zu synchronisieren. Ähnliches kannst du vielleicht bei anderen orientalischen Völkern auch sehen, Japan, China, da scheinen sich die Menschen da ein bisschen leichter zu tun. Und in Indien habe ich es schon ein paar Mal beobachtet eben, wie auf einmal geht so ein Ruck durch die Masse und jetzt ist Bewegung. Dann versucht natürlich immer noch, in der Moderne versucht dann der Staat irgendwie, oder also die Behörden versuchen das Chaos dann irgendwie zu ordnen. Und auch manchmal brutal, wie halt auch Indien ist, weißt du, da sind da irgendwelche Polizisten mit Holzprügeln und prügeln auf die Leute ein, die da irgendwie, damit die den Weg nicht verlassen. Ein Hin und Her ist unglaublich. Aber im Großen und Ganzen sieht man das dann eher auch, was die Obrigkeit da versucht, eher wie so ein hilfloser Versuch aus, irgendwie das steuern zu wollen. Aber im Grunde genommen können sie es nicht steuern, steuert auch keiner von denen, sondern es ist wirklich, es ist die Masse, die sich irgendwie synchronisiert und die das steuert. Also das ist so mein Eindruck. Ja. Und das sehen wir also bei Vögeln und das könnten wir Menschen auch. Also wir haben auch diesen Zugang. Nur musst du den erstmal in dir selber finden. Die meisten von uns sind halt so ego-gesteuert. Ein Wort zur Religion, das wollte ich auch mal noch hier reinwerfen. Ja. Was bedeutet der Begriff Religion? Religio. Schwieriges Wort. Es gibt mehr Möglichkeiten, wie man das so übersetzt. Aber ich glaube, die gängige Übersetzung heißt, dass es bedeutet wieder anbinden. Aber jetzt, an was bindet man sich an? Das ist die Frage. Ich meine, wenn du den Großinquisitor fragen würdest, der sagt, hey, du musst dich wieder anbinden an die Herde, an die Gemeinschaft der Christen oder welche Religion auch immer. Da musst du dich anbinden. Und ich würde aber sagen, Religio heißt sich wieder an das anbinden, also an das Große. Nenn es, wie du willst, nenn es morphogenetisches Feld, nenn es Schwarmintelligenz. Sich dahin anbinden, das ist was Religio aus meiner Sicht ist. Ja. Und das ist etwas, was wiederum im Herzen stattfindet. Also gar nicht so sehr im Kopf, sondern hier drin. Den Impuls aufgreifen, dieses Einssein. Ja. Das ist, was für mich Religio bedeutet. Ja. Ja, gehen wir mal einen Schritt weiter jetzt hier von Schwärmen und staatenbildenden Insekten und kommen wir mal zu Landschaften und Natur. Für mich ist es auch so, auch die Landschaft trägt diese Intelligenz, trägt diesen Geist in sich. Natürlich ist ein Unterschied zwischen organischem Leben und anorganischem, das ist schon alles völlig klar. Aber die Erde, das Land an sich, Flüsse, auch da steckt diese Intelligenz drin. Ich habe euch hier mal ein Foto gebracht, das ist hier die aus Deutschland, das ist die Mosel. Und die Mosel, die hat auch ganz so tolle Schleifen, wie die sich da hier das Land schlängelt. Und meandert, nennt man das, also wenn so ein Fluss so Kurven macht. Und irgendwann hat mal ein Mathematiker herausgefunden, dass das, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das richtig erkläre, dass ihr das richtig versteht. Es geht letzten Endes um das Verhältnis, wenn du an einem Fluss von der Quelle bis zur Mündung einfach den Fluss entlangläufst, wirklich physisch, du wirst entlanglaufen, mit allen Kurven, die der so macht, ja, und dann bekommst du irgendeinen Wert. Wenn du den Wert jetzt ins Verhältnis setzt zu der Strecke reine Luftlinie, von der Quelle bis zur Mündung, dann ist egal, bei welchem Fluss man das macht und wie unterschiedlich die Bedingungen sind bei so Flüssen und durch welche unterschiedlichen Landschaften die fließen, das Verhältnis tatsächlicher Flusslauf und zum Verhältnis Luftlinie, das nähert sich immer einem Wert an. Die Kenner von euch werden vielleicht schon erahnen, welcher Wert könnte das wohl sein? Ja, das ist die Zahl Pi. Das ist die Zahl Pi. Das heißt, jeder Fluss trägt auch schon diese Zahl in sich. Ich meine, in einer Welt, wo alles nur zufällig wäre, würde man doch meinen, dass das nicht so wäre. Aber das zeigt auch schon, und das ist gar kein großer Hokuspokus oder sowas, ja, sondern das ist Natur. Ja, das hat vielleicht auch zu tun, vielleicht mit Rotationskräften, wie auch immer. Aber der Fluss fließt eben auch innerhalb einer Vision, wie ein Fluss zu fließen hat. Versteht ihr? Da ist Geist, da ist Intelligenz. Kannst du mathematisch ausdrücken, ja, mit der Zahl Pi. Ich meine, das ist der Grund, warum Naturvölker, beispielsweise die Indianer, so, warum die sagen, ey, weißt du, so ein Fluss, der hat eine Seele. Und das ist für Menschen, die das sehen, ist es dann schon ein Eingriff, wenn du eben anfängst, oh, das fließt ja blöd, komm, wir bauen mal hier einen Kanal, da kann der da drüber fließen oder Fluss begradigen, damit wir mit unseren Schiffen besser fahren. Weil das sozusagen eingreift in diese Harmonie, in diese Intelligenz, ist das ein Eingriff. Das heißt, aus Sicht von so Naturvölkern ist eben jeder Eingriff in so Flüsse ist, was macht ihr da bloß? Das ist ein lebendiges Wesen sozusagen, wo auch dieselbe Intelligenz, derselbe Geist zum Vorschein kommt, der auch uns Menschen durchströmt. Das kannst du im Land sehen. Und das ist bei diesen Flüssen, finde ich, das richtig spannend. Ich meine, ich sage das ganz oft hier, zwischen Land und Mensch, da ist eine Wechselwirkung. Das ist nicht nur so ein unbelebter Klumpen, auf dem wir hier dahin laufen, sondern diese Welt ist lebendig, diese Welt ist voller Geist. Und der Mensch und Natur sind dort nicht getrennt voneinander, sondern es ist derselbe Geist, dieselbe Harmonie. Das sind dieselben Verhältnisse auch. Und das sind ganz viele Dinge, da könnte man ganz viele Beispiele finden. Zum Beispiel, dass wir fünf Finger haben. Dieses Prinzip, das siehst du in der Natur ständig vorkommen. Ne? Oder eben auch etwas, was irgendwann, das haben schon die alten Griechen haben das schon erkannt, dass es gewisse Proportionen gibt, gewisse Verhältnisse gibt, die harmonisch sind. Der goldene Schnitt, das kennt ihr bestimmt auch alle. Der goldene Schnitt, das ist etwas, was in der Natur überall vorkommt und was jeder, der irgendwie künstlerisch tätig ist, grafisch tätig ist, sei es als Moderne, in der Moderne als Fotograf oder wenn du Computerbilder machst, bis hin zur Werbung, ist egal was, du machst irgendein Logo, es gibt gewisse Grundharmonien, über die kannst du dich nicht hinwegsetzen. Also kannst du machen, aber dann kreierst du etwas, was nicht schön ist. Sondern es gibt Grundharmonien, der goldene Schnitt ist so eine, die wir Menschen als schön empfinden, als ausgewogen, als harmonisch. Das ist so ähnlich wie auch in der Musik. Da gibt es auch eine Harmonielehre. Du kannst nicht alle Töne irgendwie miteinander verbinden. Klar kannst du es. Du kannst am Klavier natürlich jede Taste drücken. So. Aber dann kommt halt Disharmonie raus. Etwas, was unser Ohr sagt, das klingt aber schräg. Es gibt Harmonielehre. Das passt zueinander. So. Und wenn du das machst, dann entsteht Schönheit. Und das ist in der Musik ganz offensichtlich. Aber es ist eben in allem, was optisch, grafisch ist, ist es auch so. Und es ist die Natur, die uns das vorgibt. Diese Zahl Pi. Beispielsweise. Oder eben der goldene Schnitt. Und vielleicht den goldenen Schnitt noch kurz erklärt, ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Man teilt eine Strecke in zwei Abschnitte. Und der goldene Schnitt, also wo teile ich das, der findet da statt, dass das Verhältnis der ganzen Strecke, das Verhältnis der ganzen Strecke zu dem großen Teil, ist gleich das Verhältnis des großen Teils zum kleinen Teil. Das nähert sich dann immer 1,6 an. Aber das ist im Grunde genommen die Idee vom goldenen Schnitt. Und das ist, wie du in der Natur kannst du das sehen. Das wird dann in der Natur auch ausgedrückt oder mathematisch kann man das auch noch ausdrücken, durch die sogenannte Fibonacci-Zahlenreihe. Das ist auch abgefahren. Ne? Also auch da, ich erwähne das nur wie vorher, die Zahl Pi, jetzt dieses Fibonacci, um zu zeigen, guck mal, in der Natur hast du auch diese Intelligenz drin, diesen Geist. Und zwar etwas, was die gemeinsam haben. Und es ist nicht so, dass manche Flüsse fließen halt so, andere so, sondern das ist, was die vereint, egal wo auf der Welt. Ne? Und diese Fibonacci-Reihen, die kannst du in der Natur auch sehen. Ne? Das hier ist jetzt auch nochmal mit dem goldenen Schnitt, wo wir das beim Menschen sehen. Das ist hier ein modernes Bild, da kann man das jetzt hier schön erklären. Aber im Grunde genommen ist das ja so ein Abklatsch letzten Endes von diesem Bild hier. Das kennen wir alle, da laufen Leute mit T-Shirts rum und so weiter. Das ist hier Leonardo da Vinci, der vitruvianische Mensch. Super wichtiges Bild, nicht nur, weil es eben eine Ikone ist des Humanismus, sprich, dass der Mensch wieder im Mittelpunkt ist. Nicht irgendwelche Götter, die irgendwo transzendentiert sind, irgendwo jenseits, irgendwo oben im Himmel, sondern der Mensch ist im Mittelpunkt. Aber dass du dann auch erkennst, guck mal, der Mensch ist in Harmonie mit der Form auch. Du kannst es auch geometrisch darstellen, hier Quadrat, Kreis und so weiter. Also dass die Proportionen, wie wir Menschen gebaut sind, nicht einfach irgendwie zufällig sind, wie dieses mechanistische, darwinistische Weltbild weismachen will, sondern dass Intelligenz drin, da ist Harmonie drin. Und zwar genau die gleiche, die wir auch wiederum in der Natur haben. Hier kann man das jetzt gut erklären mit dem goldenen Schnitt, weil es ist eigentlich wichtig, dass man das versteht. Wir haben hier immer Groß-M und Klein-M. Also diese Buchstaben, das ist nicht ein E zur Verwirrung, sondern es ist immer Groß-M und Klein-M. Und Groß-M verhält sich zu Klein-M. Deswegen muss man das schauen. Ne? Es geht ja immer um dieses Verhältnis. Und da kannst du erkennen, dass der ganze menschliche Körper, da ist überall goldener Schnitt. Ja? Nehmen wir beispielsweise hier wie es anfängt. Also diese Strecke hier, Groß-M genannt, ja? Die geht von den Fußsohlen bis zum Bauchnabel. Das ist ja, was der menschliche Körper vorgibt. Hier, Bauchnabel. Wenn du jetzt die Entfernung nimmst und wendest du den goldenen Schnitt an, du teilst also diese Entfernung, du teilst sie genau in diesem Punkt, damit eben dieses Verhältnis da ist. Wo sind wir dann? Dann sind wir genau hier, wo sozusagen der Oberschenkelbereich anfängt. Ja? Du kannst es permanent machen. Du kannst es selbst in klein machen. Also allein wie unser Gesicht aufgebaut ist. Das Verhältnis von Augen, Mund und so weiter. Der ganze menschliche Körper ist voll von diesem goldenen Schnitt. Und nicht nur der menschliche, selbstverständlich auch der Körper von Tieren und so. Und es ist ja auch so, jetzt für den Künstler oder so, ist es schon eine Herausforderung. Kann ich irgendwas machen außerhalb von diesen Proportionen? Kannst du machen. Es wird aber halt dann extrem hässlich. Das ist was so Leute wie Howard Lovecraft, von dem ich euch schon mal erzählt habe, so, der so Schauerliteratur geschrieben hat, also frühes 19. Jahrhundert und so. Nee, 20. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert. hier der Cthulhu-Mythos und diese Geschichten. Und da macht er es auch so, da beschreibt er sozusagen Wesen, die dann eben nicht von dieser Welt sind. Und das ist, wie er das beschreibt, das sind Wesen, die sind aus der Proportion geraten. Da ist eben nicht diese Verhältnisse, die wir haben. Und deswegen sind die so furchteinflößend. Er benutzt sogar so Begriffe wie unmoralische Wesen. Also die darf es eigentlich gar nicht geben in dieser Welt, weil die hier nicht hergehören. Ne? Alles, was in dieser Welt ist, ist in diesen Harmonien aufgebaut. Und das ist was die Großen schon erkannt haben, der vitruvianische Mensch. Und das sagt schon der Name Vitruv. Das geht dann natürlich schon wieder zurück auf die Antike. Das sind Dinge, die weiß man schon immer. Jeder Künstler weiß das. Wenn du Bildhauer bist, und dann machst du es nicht einfach so, hier mache ich mal ein bisschen so, sondern ey, du konstruierst es. Wenn du ein Bild malst, dann komponierst du das. Und da kommen immer diese Harmonien vor. Und diese Harmonien wiederum sind die Harmonien aus der Natur. Mensch und Natur gehören da zusammen, ne? Und weil, das ist mir auch noch eingefallen, weil wir schon bei dieser Zahl Pi vorher waren und diesen meandernden Flüssen und so, dass es immer kommt. Du kannst es auch noch woanders erkennen in der Natur. Zum Beispiel, wie sich Schlangen bewegen. Wie sie sich bewegen. Auch dort kannst du das mathematisch ausdrücken. Kommst du auch wieder auf die Zahl Pi. Und in Indien, in Südindien, bei den Tamilen, die haben Kalender. Die haben mehrere Kalender. Und die haben einen Kalender, und ich kann euch das nicht genau erklären, aber es hat mir damals vor ein tamilischer Brahmane hat mir das erklärt, dass einer ihrer rituellen Kalender, die haben wie gesagt mehrere, einer von denen basiert auf den Kurven, wie sich die Kobra bewegt. Ja, also ich meine auch da, du bringst das zusammen. Es ist einfach nicht nur irgendwie Zufall, sondern es passt zusammen. Die Dinge bedingen einander. Das ist was hier zum Vorschein kommen will. Ja. So, ein weiteres Thema habe ich noch. Eins noch, das ist eigentlich ein ganzer Themenkomplex. Wir haben uns das also angeschaut, wir haben Welt der Tiere angeschaut, wir haben den Menschen, also den Körper angeschaut. Auch ich habe euch auch gezeigt, hier ist mit den Flüssen und lebendige Landschaften. Jetzt möchte ich mal was reinbringen, was alles mit den Menschen zu tun hat und wo wir sehen, wenn wir diese Themen anschauen, dass es eine Schnittstelle gibt zwischen Körper und Geist und wo die ist. Super interessant. Und ich möchte mal anfangen mit etwas, was ihr alle kennt. Das ist Kinesiologie. Kinesiologie kennt ihr. Hat nichts zu tun mit China, sondern mit Kinetik, also mit Bewegung. Und das ist eine alternative Methode, die vor ein paar Jahrzehnten entwickelt wurde, wo es darum geht, eine Diagnosemethode, um rauszufinden, was im Körper irgendwie nicht taugt. Und auch, wo man rausfinden kann, wenn man dann eine Therapie macht, welche Wirkstoffe, welche Medikamente, welche Maßnahmen die richtigen sind. Viele von euch haben es schon, vielleicht schon mal gemacht, also ich selber auch mal. Da war es meine Zahnärztin. Da ging es so, was macht man da für Material, nimmt man da für Plomben? Und dann hat die mich erstmal zum Kinesiologen geschickt. Ja. Ihr kennt das alle, das ist so mit so einem ausgestreckten Arm, und du sollst eigentlich so den Arm halt stark halten. Und der Therapeut, der das anwendet, der Kinesiologe, der stellt dir halt Fragen und drückt dann immer auf den Arm, um rauszufinden, wann auf einmal deine Muskelkraft nachlässt und der Arm einfach runtersackt. Hey, wer das einmal selber gemacht hat, der weiß, dass es funktioniert. Also ich habe das schon gemacht, ja, und ich war total verblüfft. Also ich habe mir gedacht, das wird nicht gehen. Aber dann wirklich, wie krass, wie dann auf einmal bei, ich hatte da immer so Wirkstoffe in die Hand genommen, ja, und dann hat sie immer gedrückt und auf einmal ging da voll die Kraft weg. So, wow, ich habe das nicht gemacht. Zumindest habe ich das nicht bewusst gemacht. Das heißt, mein Kopf, meine Intelligenz ist hier mal völlig außen vor. Kommt die Frage, woher weiß denn dann mein Körper, welcher Wirkstoff hier richtig ist für ihn oder nicht? Also, dass der Körper da hier die Muskelspannung rausnimmt, kann ich alles nachvollziehen, jetzt den rein materialistischen Aspekt. Aber die Frage, die sich stellt, ist, woher weiß denn der Körper? Also, weil die Information von Medikamenten, das ist ja eine Information, das ist was Feinstoffliches. Woher weiß der Körper, was gut ist für mich und was nicht? Ich in meinem Tagesbewusstsein, in meinem Kopf weiß es nicht. Ich wäge da nicht ab, ja, das ist vielleicht das Medikament, das mit dem Symptom. So läuft es nicht. Kinesiologie läuft völlig ohne deinen Tagesverstand. Und trotzdem scheint doch da irgendwo eine Schnittstelle zu sein zwischen deinem Körper, der das automatisch funktioniert ist, und diesem Feinstofflichen. Dass der Körper muss doch da irgendwo eine Connection haben. Könnt ihr mir da folgen? So. Für mich weist es darauf hin, dass es da eben so was Feinstoffliches gibt. Die Wissenschaft lehnt es natürlich ab. Das ist klar. Kinesiologie ist unwissenschaftlich und wird da immer so in eine Ecke geschoben. Warum? Weil es eben nicht in dieses wissenschaftliche Weltbild reinpasst. Weil genau deswegen, weil da muss er dann irgendwie eine geistige, feinstoffliche Geschichte sein. Und das darf ja nicht sein. Was nicht sein darf, kann nicht sein. Also wird es wissenschaftlich abgelehnt. Auf der anderen Seite weiß man, dass es halt funktioniert. Und es gibt ganz viele Ärzte, auch die benutzen diese Kinesiologie. Das ist, wie gesagt, wissenschaftlich nicht anerkannt, aber es ist anerkannt. Also ich meine, in jeder Stadt gibt es Kinesiologen, die arbeiten, die machen ja Arbeit, die Ärzte nutzen das. Und diese Fragen, die ich hier nachgehe, das gehen die halt nicht nach. Verstehe ich auch. Das brauchen sie auch gar nicht. Die benutzen es aber, hey, es funktioniert super, zack, mache ich. Aber wir sollten doch da ein bisschen uns fragen, hey, warum funktioniert das eigentlich? Ja, weil da diese Schnittstelle Geist, Materie, da wird ja halt deutlich gemacht mit diesem Versuch halt sozusagen, ja. Und da gibt es mehrere Phänomene, glaube ich, wo man das sehen kann. Ein anderes, was ich nur als Beispiel bringen will, und wie gesagt, diese Listen sind alle nicht vollständig. Vielleicht regt es euch auch an, dass ihr noch viel mehr Dinge erkennt, wo eben so was Ähnliches am Wirken ist. Aber im Grunde die gleiche Quelle wird meiner Meinung nach sichtbar. Auch ein Begriff aus der Therapeutik, das sogenannte Familienstellen. Habt ihr davon schon mal gehört? Das ist auch ein super interessantes Phänomen, was mehrere Leute entwickelt haben. Bekannteste Name, vielleicht auch hier in Deutschland, ist Bert Hellinger. Aber er ist nicht der Einzige. Also es gibt eine Reihe von Leuten, die dieses System erfunden oder herausgearbeitet haben. Und beim Familienstellen geht es darum, dass eine Gruppe von Menschen, dass dort jeder stellvertretend eine Rolle übernimmt von irgendeiner Familie. Klingt jetzt kompliziert. Wie ist es, wenn du zu einem Familienstellen gehst und es geht meinetwegen um deine Familie, dann erzählst du sozusagen nur, naja, da gibt es halt meine Eltern und mein Vater, Mutter und Oma, Opa. Und dann werden andere Leute, die mit deiner Familie nichts zu tun haben, die davon noch nie gehört haben, die auch nicht wissen, wie da diese Verwicklungen alle sind, die werden stellvertretend, besetzen die sozusagen diese Rollen. Hier, du spielst den Opa. Ja, und dann. Und das Ganze ist ein dynamisches Thema, stellst dich einfach mal dahin und dann jemand anders, du bist die Tante Inge. Und dann stellst du dich dahin und dann merken auf einmal die Leute, die sozusagen diese Rollen übernehmen, die nichts kennen von der Familie, die sollen nur sozusagen auf ihre Gefühle achten. Jetzt steht da der Opa und die Tante Inge stehen da und auf einmal, dann fragt man sich, wie fühlst du dich? Und der Opa sagt, das mit der Inge, irgendwie ist es... Ist das komisch? Obwohl die Leute sie noch nie vorher gesehen haben, versteht ihr? Die nehmen eine Rolle ein. Und der Geist sozusagen, der in dieser Familie über mehrere Generationen halt ist, also man könnte auch Karma sprechen, diese Verwicklung, das wird dann sichtbar. Das ist, warum man diese Familienstellen macht. Und es funktioniert. Das ist ganz verblüffend. Leute, die keine Ahnung haben, und das ist auch keine schauspielerische Leistung, du musst nicht schauspielen, sondern du bringst dich dort ein und dann, wie fühlst du dich? Oh, da kommt auf einmal ein Zorn, wenn ich der Inge ins Gesicht schaue. Aber hier drüben der Karl mit dem, das war schon immer, das ist ein guter Mann. Also, obwohl du ihn gar nicht kennst. Aber dadurch werden halt solche Kräfte sichtbar. Das funktioniert wunderbar. Auch diese Familienstellen, selbstverständlich gilt das hier in wissenschaftlichen Kreisen als Parawissenschaft oder sowas. Das ist nicht ernst zu nehmen. Aber es ist ernst zu nehmen. Also es ist wirklich ein ganz hervorragendes Mittel, um auch verborgene Kräfteverhältnisse zwischen Menschen zum Vorschein zu bringen. Also man könnte sagen, karmische Verwicklungen. Aber jeder weiß, dass Familie, da gibt es diese Verwicklungen. Die gibt es auch über Generationen. Das ist übrigens auch ein Punkt, den wir auch schon mal berührt haben bei dem Thema Zwillingsforschung. Zwillingsforschung würde auch jetzt hier als super Beispiel reingehen. Und, guck mal, was da alles sichtbar wird. Und Familienstellen ist im Grunde nur so ein Werkzeug, eine Technik, die man entwickelt hat, um diese Informationen sichtbar zu machen, damit die in unserer Welt sichtbar werden. Das funktioniert. Die gleiche Idee ist auch bei all den Orakeln, die es gibt. Ich sage jetzt mal Tarot, I Ching, chinesische I Ching, 2.500 Jahre alt. Was gibt es noch? Zolkin, hier, dieser Maya-Kalender und so weiter. Es ist egal, diese ganzen Systeme von so Orakeln und sowas, die haben auch, das ist nichts anderes. Das sind einfach Techniken, wie du diese Informationen, die ganze Zeit da sind, wie du den Geist sichtbar machen kannst. Und das funktioniert immer. Das ist letzten Endes nur eine Frage deiner kulturellen Prägung, welches du da bevorzugst. Aber ich habe mal mit dem I Ching eine Weile mich beschäftigt, es funktioniert immer. Ja, und das ist auch nicht irgendwie jetzt ESO-Kram oder sowas, weil da viele Leute meinen, ja, das ist ESO-Kram. Nein, das ist es nicht. Guck mal, das ist, welche der bedeutendsten großen Geister der Welt haben sich mit diesen Dingen beschäftigt. Das I Ching, das Buch des Wandels, eines der wichtigsten Bücher der Weltliteratur. Hey, das ist über 2.500 Jahre alt. Das ist nicht irgendwelcher ESO-Kram oder sowas, irgendwelche New-Age-Geschichten. Nee, das ist, also Leute wie Konfuzius und so, das waren nicht irgendwelche Dummschädel. Versteht ihr? Das ist halt eine andere Herangehensweise, aber eben eine, die erkennt, dass es im Leben, im Menschen, in der Natur, dass es eben diesen Geist gibt, dieses feinstoffliche Feld. Und was aber heute von den Materialisten halt komplett verleugnet wird. Und das gibt es halt einfach nicht. Aber das gibt es eben schon. Und da, an solchen Dingen wird das sichtbar. Ja? Hatte ich noch eine Idee. Ja, genau, also Kinesiologie, Familienstellen. Eins wollte ich euch noch reinschmeißen, weil ich es irgendwie so lustig finde. Das hier ist Professor Bienlein. Das ist aus dem Tim und Struppi-Comic. Ja. Das ist aus dem Heft Der Schatz Rackhams des Roten. Und da taucht erstmals in diesem Tim und Struppi-Universum die Figur des Professor Bienlein auf. Und die suchen hier einen Schatz. Und Professor Bienlein beschäftigt sich mit Radiästhesie. Radiästhesie, das ist Pendeln. Auch das ist etwas, was... Da lachen natürlich Leute drüber sofort, das ist ja hier Pseudowissenschaft. Aber es ist witzig, wie er hier bringt, er hat halt sein Pendel und sagt, dieses Pendel zeigt ihm, dass wir müssen in einer anderen Richtung suchen. Und ja, was ist das komische Ding da? Und ja, das Pendel. Und er sagt ja, ich beschäftige mich mit der Strahlungslehre. Das ist auch super spannend, Strahlungslehre, Strahlenkunde. Das ist vom Begriff her schon, klingt es ein bisschen antiquiert. Und man könnte sich auch da auch intensiver noch ein bisschen damit beschäftigen, werde ich vielleicht an anderer Stelle machen, weil ich finde diese Dinge total spannend. Bei der Strahlenkunde nur so viel, die gehen eben davon aus, aber es ist eben auch aus meiner Sicht schon ein bisschen älteres Weltbild, die gehen davon aus, dass jedes Ding strahlt, eine Ausstrahlung hat, dass du die halt aufnehmen kannst. Aber das ist letztens auch wieder nur ein Modell. Ob das Modell jetzt so stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber auf was es auch wieder hinweist, ist, dass die Dinge in Verbindung sind miteinander. Ja, ich meine, ob du das jetzt Strahlen nennst oder ob du das Schwingung nennst, Dinge sind verbunden miteinander. Und dann ist dieses Pendeln oder hier Wünschelrouten laufen, ist im Grunde genommen auch nichts anderes, als diese Kräfte sichtbar machen. Hey, beim Wünschelrouten gehen, ich selber hab das noch nicht gemacht, aber ich kann mich erinnern, als ich Kind war, da war ich vielleicht so 10 oder so. Und da kamen in dem Dorf, wo ich gewohnt habe, da haben sie so ein paar Wünschelroutengänger getroffen. Die haben wahrscheinlich im Wirtshaus irgendwie gegessen. Und danach haben die in der Dorfmitte, da wo der Maibaum stand, so eine Grünanlage, da haben die so mit den Wünschelruten rumgelaufen. Das habe ich so gesehen als Kind. Da habe ich gedacht, wow, was machen denn die da? Dann so gefragt. Ja. Und dann haben die mir das erklärt. So. Und die haben mit den Wünschelruten nicht jetzt nur irgendwelche Wasseradern aufgespürt, sondern die haben Gegenstände gesucht. Und ich habe dann selber, ich war da so... Als ich noch Kind war ich da noch, aber ich habe dann selber, weil ich auch so skeptisch war, geht das wirklich, habe ich gesagt, kann ich auch mal was verstecken? Und ich habe dann meinen Schlüssel, meinen Hausschlüssel, den habe ich versteckt, dort in der Dorfmitte, in irgendeinem Gebüsch halt. Ja. Und ich habe es sicher gemacht, dass die das nicht sehen, also die waren in der anderen Richtung. Und ja, dann jetzt sucht man den Schlüssel und tatsächlich haben die den gefunden, so. Innerhalb von wenigen Minuten, so mit ihrer Route, so, ja, da ist er dann. Fand ich so abgefahren. Also ich habe das mit eigenen Augen gesehen. Ich habe das nie vergessen und immer wieder mich damit mal auseinandergesetzt. Und ich weiß, es ist auch, ja, es gilt als Pseudowissenschaft, aber aus meiner Sicht ist es auch wieder nur eine weitere Technologie, um sozusagen diese Schnittstelle von Geist und Materie, um die halt sichtbar zu machen. Und da gibt es halt zig Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und der Weg ist letzten Endes von so einem Pendel oder so einer Route zu den Schafgabenstängeln von dem I Ching, das ist nicht so weit auseinander. Es ist im Grunde genommen, ich bin davon überzeugt, es ist immer die gleiche Quelle, aus der man da die Erkenntnisse zieht. Und hier ein Bild habe ich hier übergangen, fälschlicherweise. Das wollte ich euch aber auch noch zeigen hier. Das ist nochmal hier zurück zu den Fibonacci-Zahlen. Ne? Die Fibonacci-Reihe ist im Grunde genommen, drückt die den goldenen Schnitt aus. Und das sehen wir in ganz vielen von diesen Spiralen. Man nennt die dann auch tatsächlich Fibonacci-Spiralen, die es in der Natur gibt. Das ist jetzt eine Sonnenblume. Das heißt, wie diese Spiralen sich anordnen, folgt der Fibonacci-Reihe, folgt auch dem goldenen Schnitt. Gleiches kannst du sehen, das Muster gibt es ganz oft. Das ist, wenn du irgendwelche Muscheln anschaust oder Schneckenhäuser. Überall taucht das auf. Es folgt immer dieser Fibonacci-Ordnung. Das ist nicht chaotisch und zufällig. Das eine wächst halt so, das andere so. Nein, es gibt hier überhaupt keine Zufälle. Das Leben hat immer eine Intelligenz. Ich will nicht sagen Plan, weil Plan klingt mir schon wieder so mechanistisch. Ja, das ist ja Plan, der wird eins zu eins durchgesetzt. Nee, das Krasse ist ja auch, dass es im Leben schon auch diesen Chaosfaktor gibt, dieses Spontane, dieses, was du nicht vorher berechnen kannst. Aber es gibt so Grundparameter, in denen sich Leben entfaltet. Und das siehst du in Pflanzen, das siehst du im Land, du siehst es in Menschen. Ne? Das ist halt verbunden miteinander. Und das gibt ganz viele Felder, wo das sichtbar wird. Einen letzten Bereich habe ich hier vielleicht noch, den ich euch hier nahebringen möchte, weil ich das auch schon öfter angesprochen habe. Das ist sowas wie heilige Orte, Kraftorte. Weil wenn das so ist, wie ich sage, dass es immer dieselben Prinzipien sind, die Erde, die Natur, die Pflanzen, die Tiere und eben auch den Menschen durchwirken, dann ergibt es auf einmal auch Sinn, dass es sowas gibt überhaupt wie Kraftorte. Was ja auch für einen Wissenschaftler völliger Humbug ist. So Nonsens, das ist halt ein Stück Stein, aber das ist ein Kraftort. Aber ich habe es euch schon bei dem Fluss gezeigt. Aus Sicht beispielsweise eines Indianers ist das, wie kannst du das nicht sehen? Wie kannst du nicht sehen, dass hier Intelligenz ist? Das ist doch nicht einfach nur irgendwie. Und bei so Kraftorten ist es auch so. Das sind halt Orte, Zentren, wo halt eine sehr, sehr starke Schwingung ist, die mit dir wechselwirkt. Als Mensch, du bist immer in Wechselwirkung mit dem Land. Ja? Und diese Schwingung gibt es. Auch das, wenn man so Schwingungen sagt, da sagen auch wieder, das ist schon wieder so Vibration und so. Ist das nicht irgendwie so ein bisschen Hippie-Talk? Aber hey, da gibt es in irgendwelchen Universitäten Leute, die sind so abgefahren, die arbeiten an solchen Sachen wie String-Theorie. Reine Theorie natürlich. Aber was ist String-Theorie? Das ist alles, die sagen, das ist eine reine Theorie natürlich, die sagen, dass alles aus irgendwelchen super kleinen Fäden besteht, die alle schwingen. Vibration. Ich meine, da ist es dann okay, wenn die sowas aufkommen. Aber wenn unser eins das sagt, dann ist es eh so. Ich meine, come on, das ist nicht eh so. Das sind wirklich alte Dinge. Menschen haben das schon immer gewusst. Das wird nur alles dann ungreifbar, wenn man eben in so einem materialistischen Weltbild hat, wo lebt. Wenn man einfach nicht erkennen will oder erkennen kann, dass Geist, Spirit, Intelligenz, dass das manifest ist im Leben, dass das nicht zu trennen ist. So. Und wenn man aber nur diese eine Seite sieht, dann wird irgendwie alles auf einmal unsinnig und kann man dann darüber lachen. Aber gucken wir doch mal, wo sind denn wir gelandet, ja? mit diesem Weg? Letztens habe ich es gesagt, dieses kleine Wortspiel Industry, Industry. Aber wo hat es uns denn hingeführt? Was hat es denn mit uns gemacht? Ich meine, guck dir mal die Entwicklung an, dann aus dem 19. Jahrhundert raus, ins 20. Jahrhundert rein. Diese mega großen Ideologien, ob das jetzt Sozialismus, Kommunismus, Stalinismus, Faschismus, diese Ideologien sind ja da rausgewachsen. Und was haben die denn mit den Menschen gemacht? Was haben die denn mit der Welt gemacht? Das ist es, weil das ist das, warum ich dem so viel Gewicht gebe. Nicht nur heute, sondern gleich mehrere Sendungen darüber mache. Du kannst nur das wertschätzen, was beseelt ist, dann hat es einen Wert. Und zwar alles hat dann einen Wert. Der Fluss hat seinen Wert, die Tiere haben ihren Wert, die Pflanzen haben ihren Wert und der Mensch hat seinen Wert. Wenn du aber das absprichst, wenn alles nur Materie ist, dann verliert es auch Würde. Und das ist für mich dann sonnenklar, dass aus diesem Weltbild dann diese destruktiven Ideologien wachsen konnten, die dann wiederum eine destruktive Politik hervorbringen, mit Kriegen, mit Umweltverschmutzung. Und das ist auch das ist keine ESO-Denkweise. Man konnte das schon im 19. Jahrhundert erkennen. Und ich werde an anderer Stelle vielleicht mal euch das Werk von Dostojewski ein bisschen näher bringen, weil der hat das auch schon gesehen. Der hat es im 19. Jahrhundert schon gesehen, wohin das führt. Und das war jetzt kein Prophet, dass ihm irgendwie ein Engel eingeflüstert hat, wohin die Reise geht, sondern der konnte schon erkennen, hey, wenn in einer unbeseelten Welt, wo alles nur Materie ist, hat nichts mehr einen Wert. Das ist die große Gefahr. So. Deswegen ist es so wichtig, das zu erkennen für uns Menschen, so, hey, der Spirit ist überall. Und zudem, jetzt vielleicht ganz zum Schluss, weil es ist meine letzte Sendung. Ja? Das ist die letzte Sendung. Wir kommen jetzt auch zum Schluss. Aber da möchte ich euch nochmal eine Anekdote erzählen aus meinem Leben, die zu tun hat mit solchen Kraftorten. Und dass es eben nicht nur einfach irgendwie irgendein Humbug ist, sondern dass es eine Wirkung hat in unserer Welt. Und ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Also ich erzähle es euch so, wie ich es in Erinnerung habe. Ich habe die selbst erlebt. Das ist meine Geschichte. Und das war zu der Zeit, wo ich viel auf Reisen war. Eben in Indien, aber zwischenzeitlich auch in Europa. Und ich war mit meiner Gefährtin unterwegs, mit Shanti. Und wir waren da gerade so, es war so eine Phase in Europa. Wir waren vor ein Jahr in Indien und dann in Europa unterwegs. Immer auf Reisen, ohne festen Wohnsitz. Und das war eine großartige Zeit, diese Reisezeit, aber manchmal auch schwierig, gerade in Europa. Also es gab Zeiten, ich habe es euch mal erzählt, wo wir in Südfrankreich waren, auf unserer Quest du Graal. Wow, da sind echt erstaunliche Dinge passiert. Aber dann gab es auch wieder Orte und Zeiten, wo ich das Gefühl hatte, hey, bin ich jetzt noch auf dem richtigen Weg? Irgendwie kriege ich ja ständig nur Knüppel zwischen die Beine, ich komme ja nicht recht voran. Und in so einer Phase, wo unser Selbstvertrauen, auch unsere Energie ein bisschen niedriger war und wir auch nur noch wenig Geld hatten, und das ist dann schon Ende August gewesen, und wir haben uns überlegt, wie geht das jetzt hier weiter? Ich meine, machen wir überhaupt noch das Richtige? Oder bilden wir uns irgendwas ein? Aber wie soll das jetzt weitergehen? Auch irgendwo müssen wir, jetzt kommt dann irgendwann der Winter, müssen wir irgendwo in den Süden oder sowas. Ja? Also jedenfalls mit diesem niedrigen Selbstbewusstsein, weil es ging echt was so auf und ab immer. Ja. Aber da eben, wo wir so unten waren, in so einem Gefühl, sind wir nach Delphi gegangen. Delphi, einer der wichtigsten Kraftorte und auch einer der ältesten in Europa. Aber ich habe schon mal an anderer Stelle mehr darüber erzählt. Schaut dort nach. Und wir sind nach Delphi gegangen und ich bin da hingegangen mit der Frage, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Oder habe ich irgendwie, habe ich meinen Weg eigentlich verlassen und bilde ich mir irgendwas ein? Bin ich sozusagen ego-getrieben, um irgendwie zu zeigen, dass ich das alles kann, diesen freien Lifestyle? Was ist da los? Also mit dieser Fragestellung sozusagen ran, jetzt muss ich euch auch erzählen, so, weißt du, so ein Orakel, das ist nicht so, dass da jetzt irgendwelche, wie es früher war, hier die Pythia-Priesterin noch sind in Delphi und die kannst du dann irgendwie fragen und die geben dir eine Antwort. So ist es nicht. Aber es ist tatsächlich immer noch möglich, und ich habe das in Delphi schon dreimal erlebt, dass du dort mit einer Frage hingehst und mit einer Antwort wieder weg. Das ist krass. Es passiert aber dann im Inneren. Das ist ein innerer psychischer Prozess. Wir beide sind mit dieser Frage hin und halten es dann eine Weile auf. Meine Frau, die hat dann eine ganz andere Beziehung zu diesem Delphi. Also da geht es dann immer richtig ab. Ja. Und danach gehen wir raus und dann, wie wir uns dann miteinander beschäftigen, wie wir dann reden, da wird auf einmal Klarheit. Und bei uns beiden war so dieses innere Gefühl, Indien ruft uns. Der Berg, wo ich euch erzählt habe, das ruft. Der Berg hat gerufen, so im Inneren, hey, komm zu mir. Und ich so, yeah, ey, nichts lieber als das, weißt du, ey, nochmal nach Indien auschecken, wäre großartig, ja, würde ich so gerne. Ja. Weil es halt mal raus aus diesem ganzen Hektik hier in Europa, mal wieder, oh, Indien, wäre so schön. Aber wie soll ich nach Indien kommen? Ich habe kein Geld. Oder wir hatten noch ganz wenig, ja. Und dann kam auch die Message von Delphi, von diesem Ort. Ich weiß, das klingt komisch für euch, aber ich erzähle es euch so, wie ich es erlebt habe. Im Inneren, ja, kommt dann diese Nachricht von dem Ort, und sagt, geht nach Athen und öffnet euer Herz. Okay, mache ich. Wir gehen nach Athen, öffnen unser Herz. Was heißt das? Das heißt, dass ich nicht bullshitte, dass ich wirklich offen so sage, was ich denke. Und wenn mich Leute fragen, ich ganz offen zu denen spreche. Und wir sind ja damals, weißt du, wir sind ja wie bunte Vögel rumgereist. Ja. Und dann waren wir in Athen und dann öffnen euer Herz. Hey, wir haben Musik gemacht. Das war damals mit einer unserer besten Sachen. Spirituelle Musik, Spirit-Musik, Power-Musik, voller Lebenskraft und so indische Mantren und so Kram. Ja. Und wir haben das super gemacht. Wir haben echt wirklich, Shanti und ich, wir haben so harmoniert. Das war perfekt. Also so vom Singen merkst du selber, wie das einfach, wow, das Klanggebilde, wie das wächst. Großartig so. Super. Es ist echt ganz viel Energie geflossen. Aber jedes Mal, wenn wir so, einen halben Tag Musik gemacht haben und dann danach zählst du dann, wie viel Geld haben wir denn eingenommen, dann hat es halt gerade, das Geld hat halt gerade dafür gereicht, um unsere Ausgaben an dem Tag zu decken. Weil wir wollten ja trotzdem, es muss halt was essen und schläfst auch nicht irgendwo auf der Wiese, sondern in irgendeiner Absteige halt. Und so ging das 2-3 Tage lang, bis ich gemerkt habe, wir werden hier das Geld nicht als Straßenmusiker verdienen. Ich weiß, es gibt Straßenmusiker, die können das, aber wir nicht. Das ist halt nicht, wird nicht passieren, es reicht nicht. Ich kann dann ein Jahr spielen und dann hocken wir immer noch hier. Und dann war ich schon fast wieder so am Zweifeln, aber hey, irgendwie dieses Gefühl, doch, es passiert jetzt irgendwas. Irgendwas liegt hier in der Luft. Und dann war es so, an einem Morgen weckt mich meine Lady ein bisschen früher als sonst. Also sonst bin ich so Langschläfer. Ich komme vor 8, 9, kam ich nicht aus den Federn. An dem Tag hat sie mich aber schon morgens um 8 so, hey Frank, wir müssen jetzt raus. Und ich habe das auch schon, weil ich meine Lady so lange kenne, ich habe da so ein Gespür entwickelt. Es gibt so Momente, wo ich ihr einfach folge, wo ich nicht nachfrage, wo ich spüre, sie ist jetzt irgendwie geleitet und jetzt halt deine Klappe, jetzt mach einfach. Ja. Und dann sagt sie, und so war das da schon. Nach gleich nach dem Aufwachen merke ich das. Und sie so, hey, komm, wir müssen uns anziehen, wir müssen raus. Und dann sind wir halt so relativ früh auf die Straßen und sind erstmal in einen Café gegangen, wie wir es immer gemacht haben. Ja. Einen Kaffee trinken, was essen. Und während wir da so sind, dann sehe ich schon, wir haben am Nachbartisch einer sitzt und uns die ganze Zeit so auscheckt. Ja gut, das ist öfter gewesen, weil wir eben auch sehr pittoresk unterwegs waren, möchte ich mal sagen. Aber irgendwann kommt der Typ so zu uns und sagt, hey, was seid ihr für welche? Und ich habe gesagt, kein Bullshit mehr. Ich habe mir dann als Antwort gegeben, hey, ich bin ein kosmisches Portal. Ja, so habe ich damals gesprochen. Und hey, ich komme hier mit dieser Indien-Vibe, Arunachala und so, hey, das ist, was ich bin. Und er so, wow, ja, krass. Und dann so ein bisschen hin und her. Und dann hat er irgendwann gesagt, hey, er möchte uns einen Freund von ihm vorstellen. Ob wir nicht heute Abend wieder genau hier in dieses Café kommen, Uhrzeit ausgemacht, klar. Und gesagt, getan. Und so war es dann am Abend. Und der Freund, den er uns dann vorgestellt hat, das war einer der, ein Superreicher. Nicht nur ein Millionär, sondern ein Milliardär. Also richtig Elite. Wir reden ja wirklich von Elite. So. Das ist so amerikanisch-griechische Familie, Reeder. Ey, richtig, richtig reiche Leute. Richtig, richtig reich. Und der Typ war aber gleichzeitig, also ich sehe den, dem seine Körpersprache war total arm. Der war so eingefallen, hatte Angst im Gesicht, also keine Freiheit, kein Glück. Und das war echt so eine krasse Begegnung, dass auf der einen Seite sind wir frei wie die Vögel. Und ich habe so ein Level von Freiheit und auch von dieser Ausstrahlung, habe ich nie mehr wieder in meinem Leben erreicht. Also heute bin ich auch ganz anders, bin wieder viel mehr eingebunden in diese eingefahrenen Bahnen. Aber da war es völlig frei, wie ein Vogel. Hey, ich kann echt in alle Richtungen fliegen, aber ich habe gar nichts. Ich habe kein Geld für die nächsten 3 Tage so. Aber ich bin völlig frei. Und das war so wie der Antipod, wie genau das Gegenteil. Ein unglaublich reicher Mensch. Der ist da reingeboren, auch in diese Familie halt. Das ist so ein Erbe sozusagen. Und der aber komplett in einem goldenen Käfig sitzt. Der Mensch war absolut unfrei. Auf dem war dieser Reichtum, war auf dem wie eine Last gelegen. Der konnte nicht frei sich entfalten. Der hatte diese Verantwortung, dieses ganze Familiengeld und unter anderem auch, wie es tatsächlich, wie wir es auch manchmal so bei diesen Eliten mutmaßen, sind ein paar düstere Dinge auch noch am Start gewesen. Ja. Also auch so düstere Erbschaften, die er nicht will, aber die einfach die Familie eben sozusagen weiterreicht. Und er muss jetzt damit dealen. Ne. Und in dieser Konstellation sind wir uns begegnet. Das war absoluter Hammer. Also. Und ich kann euch nicht ich will euch auch nicht die ganze Geschichte erzählen, weil da gab es dann auch noch ein paar sehr, wie soll ich sagen, also aus meiner Sicht könnte ich fast sagen, ich wurde da auch nochmal auf die Probe gestellt, weil dass man sich nicht verstricken lässt in manche von diesen düsteren Dingen, die gemacht haben. Ja. Und jedenfalls habe ich ihn da, als diese Probe für mich war, und ich erzähle euch jetzt nicht die Details, habe ich ihm nur gesagt, hey, du suchst deinen Kick immer mehr, aber ich bin nicht derjenige, der für dich den Kick-Entertainer macht. Ja. Aber wenn du heute Nacht wieder, irgendwann, wenn der ganze Kick vorbei ist, liegst du wieder alleine in deinem Bett. Und dann bist du wieder alleine. Und dann bist du alleine mit dir selbst, mit deinen Gedanken. Und da kommt dann wieder hier die Einsamkeit, weil ich sehe es ja jemanden. Ne? Da kann ich dir helfen. Ich kann dir helfen, damit zurechtzukommen. Aber hey, für deinen Kick musst du dir andere Leute suchen, aber nicht mich. Und das ist bei dem so eingefahren, dass hat er dann nur so genickt. Also das halt voll ins Blaue, also voll getroffen hier. Und naja, es ist dann so gelaufen, dass wir uns dann die nächsten Tage haben jetzt immer wieder getroffen, so alle paar Tage. Und immer wenn wir uns getroffen haben, wir haben dann alles Mögliche mit ihm gemacht. Also einfach, um ihm weiterzuhelfen in seiner Selbsterkenntnis. Wir haben miteinander geredet, wir haben ein bisschen was für seinen Körper gemacht und halt mit ihm gearbeitet, so, um ihm so ein bisschen mehr Selbsterkenntnis zu vermitteln. Und es war faszinierend. Jedes Mal hat er danach dann irgendwie einfach in seinem Hemd gegriffen und so ein bisschen Geld gegeben. Es war genau immer das Geld, was gereicht hat für die nächsten 2, 3 Tage, dass wir eine Übernachtung hatten und was zu essen. Also nicht im Luxus, sondern halt so ein bisschen nur. Und es ging so 2, 3 Wochen oder so. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo wir wussten, jetzt müssen wir irgendwann raus aus der Stadt. Athen ist schon echt heftig. Und er dann auch. Und dann war klar, es wird sich jetzt irgendwie so auseinandergehen. Und er hat dann gefragt, ja, was wollt ihr jetzt machen? Und wir haben gesagt, naja, also wir wollen nach Indien. Ja. Indien ruft uns. Und dann habe ich ihn gefragt, ob wir nicht auf einem von seinen Schiffen mitfahren können. Weil er Reeder ist und dann wird vielleicht im Piräus irgendein Schiff da mitfahren. Hätte ich immer gern gemacht. Ja. Aber das fand er nicht so gut, warum auch immer. Aber er hat uns dann einfach gefragt, ja, wo wollt ihr hin? Und dann hat er uns 2 Flugtickets besorgt. Und hat uns dann hat uns dann diese Flugtickets besorgt. Dann hat uns auch noch, ich glaube, $500 uns noch mit auf dem Weg gegeben. So. Und dann sind wir nach Indien gefahren. Das Ganze war übrigens auch noch rund um den 11. September 2001. Genau zu dem Zeitpunkt war es. Wir sind dann 3-4 Tage nach 9/11 sind wir dann geflogen. Athen, Frankfurt und dann nach Indien. Ne? Könnt ihr euch auch vorstellen, ihr wisst noch, wie diese Stimmung da war. Die Stimmung am Frankfurter Flughafen, so diese ganze Angst, diese ganze Hysterie in Europa. Und mir ist es auch voll eingefahren, 9/11, ne? Habe ich euch schon oft erzählt. Und das war so krass. Und dann sind wir nach Indien angekommen. Dann in Indien setzt sich das alles und wir sind dann da und denken uns, wow, es hat tatsächlich irgendwie, jetzt sind wir tatsächlich in Indien. Ein Monat vorher waren wir noch so down in Europa und wussten nicht, wie es weitergeht mit uns. Weißt du? Und das ist immer diese Momente, weißt du, wenn du ganz unten bist, dann ist der Mensch angreifbar. The devil haunts a hungry man, sagen die Amerikaner. Also der Teufel, der greift dich an, wenn du Hunger hast, wenn du da keine Perspektive mehr siehst, dann bist du schwach. Aber genau das ist es, wo es dann darum geht, jetzt mach aber richtig auf. Ja? Und dann ist es vielleicht auch leichter aufzumachen, weil wenn du nichts hast, hast du auch wieder nicht so viel zu verlieren. Und so ist es gelaufen. In Delphi wurden wir gerufen und dann zack, und 4 Wochen später waren wir in Indien gesessen. Und es war einfach perfekt, weil auch weg aus diesem ganzen 9/11-Hype echt zur Ruhe kommen. Und so ist es gelaufen. Das ist eine wahre Geschichte, ich erzähle es euch so, wie ich es erlebt habe. Ich erzähle es jetzt auch nicht, um großartig damit anzugeben, sondern ich erzähle euch das einfach nur als Beispiel, dass solche Dinge passieren. Und das ist mir passiert und ähnliche Dinge können euch auch passieren. Denn es ist mitnichten so, dass ich jetzt da irgendwelche besonderen Fähigkeiten habe, irgendwelche besonderen Einweihungen bekommen habe von irgendwelchen besonderen Lehrern. Ich habe auch keine besonderen Yoga-Techniken gelernt oder sonst irgendwelche Geheimnisse. Alles, und das ist das Einzige, wo ich mir auf die Schulter klopfe, ist, ich habe halt den Mut. Ich habe den Mut gezeigt und hab dem vertraut. Und ja, okay, ich lasse mich drauf ein. Das ist das Einzige, wo ich sagen kann, ja, yeah, das ist well done. Ja. Alles andere, hey, das ist einfach passiert. Versteht ihr? Das kann für euch genauso passieren. Und ganz andere Dinge. Und tatsächlich gibt es viele Menschen, die erstaunliche Dinge erleben. Und mich erreichen auch von euch immer wieder auch Geschichten, wo ich mir denke, wow. Ja. Und nur deswegen erzähle ich euch das. Sowas ist auch möglich im Leben. Ja? Und dort wirkt das, was ich Spirit nenne oder wie auch immer du es da nennen magst. So wirkt es. Es wirkt auf dein Leben ein. Ne? Dinge sind, es ist ganz viel für uns möglich. Und es gilt aber dem erstmal, den Raum zu lassen. Aber da kommst du erst hin, wenn du aus diesem darwinistischen, materialistischen Weltbild halt rausgehst. Und halt hin zu dem kommst und erkennst, hey, die Welt ist beseelt, du selber bist beseelt, alles ist mit allem in Verbindung, alles geht zueinander. Ja? Und jetzt echt zum Schluss, Religio, das Wiederanbinden. Und ich weiß nicht, woran du dich anbindest. Willst du dich anbinden an irgendwelche Religionen, irgendwelche Hierarchien wieder, hierarchische Gebilde, die andere Menschen machen? Willst du dich an einen Priester anbinden? Oder wär's nicht besser für dich, du würdest dich an diese Kraft anbinden. Nennen sie Lebenskraft, nennen sie Spirit, wie auch immer. Aber dem anbinden und dann in Tune sein mit dem Großen. Das heißt auch nicht, dass dann alles nur easy wird. Das heißt nicht, dass dann alles nur ein schöner Joyride wird. Vielleicht hat jeder von uns halt auch noch seinen Kram aufzuarbeiten. Vielleicht kommen auch mal ein paar harte Erfahrungen. Könnte ich auch genug Geschichten erzählen. Das Leben ist ein Abenteuer. Es ist nicht ein Easy Cake nur. Es ist auch ein Abenteuer. Aber sich auf das einlassen, so, da kommt dann Fortschritt, da passiert was. Und dann ist es eben so, wenn du solche Erfahrungen gemacht hast, wenn du es selbst erlebt hast, dann musst du nicht mehr glauben. Dann geht es nicht mehr darum, glaube ich jetzt dem oder nicht. Ist mir egal, ob du es glaubst und was ich sage. Erleb es selber. Und das Einzige, warum ich diese Geschichte erzähle oder warum ich überhaupt so ist meine Arbeit hier mache, ist, um dich zu motivieren, erleb es doch. Wag doch mal was. Vertrau dem. Wag mal was ins Leben. Und dann, was dann für dich dabei rauskommt, Das Leben wieder so vielfältig. Muss auch keiner die Sachen machen, die ich gemacht habe. Das ist ja mein Leben. Jemand anders kann ganz andere Dinge können da passieren. Aber das Entscheidende ist, dass wir da mal Vertrauen finden. Und da, ich kann euch nur raten, jetzt hier in der dunklen Jahreszeit mal ein bisschen drüber nachreflektieren. An was bindest du dich denn an? Was ist so, wo du dein Leben hinwidmest? Und ich kann euch nur sagen, sein Leben dem Spirit zu widmen, das ist was Echtes. Das ist nicht irgendwie ESO. Und zum Schluss habe ich hier noch ein kleines Zitat von euch, weil wirklich diese Ideen, es ist ja nicht nur, dass ich mir das alles ausgedacht habe, sondern viele große Geister und Menschen vor mir haben das auch schon erkannt. Tatsächlich ist es der Normalzustand. Ja, das, wo wir jetzt drin sind, dieser moderne Mensch, der Mensch des 21. Jahrhunderts, das ist nicht der Normalzustand. Wir sind rausgerissen aus der Mitte. Ja, über die längsten Zeiträume haben die Menschen den Normalzustand verfolgt. Ja. Und deswegen hier noch was von einem unserer größten Dichter, von Goethe, ein Zitat. Dein Geist wird dich leiten, in jedem Augenblick das Rechte zu wirken. Lass das mal sacken so. Und ja, in diesem Sinne danke ich euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Heute, das ganze Jahr über. Und mal sehen, wohin uns die Reise führt. Vielleicht ein Ding noch zum Schluss, weil viele Leute auch mir Vorschläge machen. Ja, wäre das nicht ein schönes Thema und das. Ich folge diesem Geist. Also ich plane das nicht. Ich habe jetzt nicht schon geplant, das Thema. Ich bekomme viele Themenanfragen, wo ich mir denke, ja, das sind interessante Sachen. Werde ich vielleicht mal irgendwann aufgreifen. Aber wann ich es mache, ob ich es mache, kann ich euch nicht sagen. Denn ich folge auch eben diesem inneren Geist, meiner eigenen Vision und wie sich das so langsam entfaltet. Und da kann ich auch nicht immer genau einen Plan erkennen oder ich mache das in der Reihenfolge, sondern ja, wie halt die Themen kommen. Ne? Manche Themen habe ich ewig im Kopf, bis ich hier drüber spreche. Andere Themen erfahre ich und was Neues für mich und haue es eine Woche später schon raus. Deswegen auch da, also ich folge halt, ja, wie es Goethe gesagt hat, dem Geist. Lass dich vom Geist leiten. Ja, und das führt dann in die richtige Richtung. Ja, in diesem Sinne danke ich euch für eure Unterstützung heute, dieses Jahr. Und wünsche euch allen noch eine angenehme Winterzeit. Kommt gut rüber und wir hören uns dann im Januar wieder. Vielen Dank auch. Ciao.